Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechensachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Ein Zitat aus Max und Moritz von Wilhelm Busch und der perfekte Einstieg für uns in unseren heiligen Podcast zum Thema Schulfähigkeit, wann ist ein Kind quasi in der Lage, dass es gut in den Schulalltag starten kann. Wir wollen uns die verschiedensten Facetten anschauen, von Korridorkinder über Kannenkinder, Kinder, die ganz normal gesund, die vielleicht einmal zurückgestellt kehren. Und wir finden das Thema total passend, weil das ja gerade hochaktuell und brisant ist für ganz, ganz viele Eltern. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich danach denkt, oh ja, gut, dass ich das nochmal gekehrt habe, dann werde ich vielleicht meine Entscheidung sogar nochmal überdenken.
Was wir zu Beginn gleich dazu sagen, ist, dass wir euch jetzt nur Dinge erzählen können, die in Bayern verpflichtend sind, weil Bildung ja Ländersache ist. Was für ganz Deutschland gilt, ist, dass eine allgemeine Schulpflicht gilt, der Rest aber jedes Bundesland quasi für sich selber entscheiden kann, welche Einschulungskriterien sie haben. Und jetzt wollen wir euch gleich mal am Anfang erzählen, wie diese Einschulungskriterien oder was die Einschulungskriterien so rein alterstechnisch besagen. Also es ist so, dass in Bayern alle Kinder, die bis zum 30.09. 6 Jahre alt sind, sind schulpflichtig. Darunter fallen aber auch Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 6 Jahre alt werden. Da ist es so, dass die Eltern entscheiden können, ob das Kind in die Schule geht oder nicht. Das ist dann dieser sogenannte Einschulungskorridor. Das gibt seit letztem Jahr, ist es eingeführt worden, also für das Schuljahr 2020. Genau. Habe ich noch was vergessen?
Na, das ist soweit eigentlich alles quasi gesagt worden. Diese Regelung mit dem Korridor, die hat natürlich ihre Vor- und Nachteile und das ist so das Nächste, was wir vielleicht ein bisschen aufgreifen wollen, weil wir uns gedacht haben eigentlich erst einmal, boah, das ist viel positiv, weil man nicht mehr so viel Rückstellungskinder vielleicht braucht, weil man einfach viel mehr noch nach der kindlichen Reife ergehen kann, weil man es ganz anders beurteilen, also ganz anders die Eltern auch quasi rüberbringen kann, weil man nicht sagt, oh, ihr müsst ein Kind zurückstellen, sondern man kann einfach sagen, ihr Kind soll ganz offiziell nur ein Jahr geben im Kindergarten. Der Vorteil, dass die Eltern das selber entscheiden können, ist, dass ja die Eltern grundsätzlich mal als Experten für ihre Kinder zählen und man ihnen quasi damit eine gewisse Form an Recht und an Pflichten zuspricht und ihnen auch die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, weil ja die Eltern mit einem Kind gemeinsam sind, die wo auch viele dieser Konsequenzen tragen müssen, wenn ein Kind in die Schule kommt, ob das jetzt halt ist bezüglich Hausaufgaben machen, das alles auffangen, was da so sozioemotional auch auf eine Familie drauf zukommt. Der Nachteil an der Sache sehen wir dort drin, dass viele Eltern vielleicht nicht in der Lage sein, abzuschätzen, was es denn bedeutet, in die Schule zu gehen. Jetzt gar nicht gemeint, weil wir sagen, boah, lauter Brennsuppeneltern und keiner kapiert das, wie das System funktioniert, sondern es hat einfach große Veränderungen im bayerischen Schulbildungssystem gegeben und manches ist deutlich schwieriger geworden, viel schnelllebiger geworden, es ist viel ein höherer Leistungsanspruch als noch vor einigen Jahren und da ist sich vielleicht der ein oder andere einfach nicht bewusst, was es bedeutet, sein Kind einzuschulen, obwohl es erst im September 6 Jahre wird.
Vor allem sehe ich da die Schwierigkeit bei Eltern, die das erste Kind einschulen, die noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Wenn es vielleicht auch das einzige Kind ist, dann ist man da vielleicht in der einen oder anderen Situation nochmal ein bisschen mehr überfordert, wie wenn man einfach schon mal ein Kind hatte, das in die Schule gegangen ist und man weiß eben, was auf einen zukommt.
Was halt jetzt nur dazu kommt, ist, dass wir ja dieses Homeschooling jetzt ganz intensiv haben durch Corona. Und da ist einfach unsere Erfahrung, sowohl bei der Caro als auch bei mir, dass das gerade für die Erstklässler eine riesige Herausforderung war, weil sie eben den Schulalltag nicht als solchen erleben haben können. Mit kann jederzeit der Lehrerin eine Frage stellen, ich habe meine Klassenkameraden, ich habe quasi nicht nur diesen kognitiven Input, sondern ich habe auch meine soziale Gemeinschaft außenrum, die ja vieles auffangen, wie mich zum Beispiel was belastet. Das ist nochmal dazu ein Grund, einfach zum sagen, ist man wirklich auf dem richtigen Weg, wenn man sagt, ich habe so ein Korridorkind, das vielleicht tatsächlich erst so August, September dann 6 Jahre alt wird, mag ich das wirklich machen, wenn noch dazu diese Schwierigkeit bleiben könnte im September mit dem Homeschooling?
Ja, und dann muss man ja auch sagen, dass jetzt die Kinder, die jetzt Vorschulkinder sind, ja so gut wie gar nicht im Kindergarten waren. Es gibt ganz, ganz viele Kinder, die seit Dezember, seit November vielleicht sogar nicht im Kindergarten waren, nicht in den Einrichtungen waren, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich vorrangig Corona, aber es ist halt schon so, dass auch da natürlich einige Lücken sich aufreißen können. Also vor allem im sozialen, emotionalen Kontext, weil die Kinder einfach, ja, wie es heißt so schön, Kinder brauchen Kinder. Und das, glaube ich, ist jetzt nochmal doppelt schwierig für Eltern, die Kinder haben, die eben in diesen Korridor hineinfallen, diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich auch vom Kindergarten auch das Feedback gar nicht kommt. Und das finde ich, das ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Dinge, dass vom Kindergarten ein adäquates und gutes, ehrliches Feedback kommt, ob das Kind schulfähig ist oder nicht.
Ja, und das ist heute jetzt momentan, ich konnte eben aus total eigener Perspektive berichten. Es ist momentan auch schwierig. Ich habe erst vor kurzem ein Elterngespräch mit einem Kind gehabt, die wo so ein Kann-Kind haben und die dann quasi gesagt haben, ja, was meinst du, war das so ein Kind, das wo gekannt hat? Und ich muss dann einfach ganz ehrlich sagen, ich habe einer dann auch gesagt, ihr kennt euer Kind im Moment wesentlich besser als ich. Ich habe das jetzt fast ein halbes Jahr nicht gehabt, also immer nur in diesem wochenweise mal ein bisschen und dann wieder nicht und dann wieder schon. Was natürlich jetzt auch nicht bedeuten soll, dass alle Korridorkinder grundsätzlich nicht in die Schule gehen sollen. Also es gibt definitiv Korridorkinder, wo man sagt, na, die brauchen dies, die brauchen die neue Herausforderung, die brauchen Input, die brauchen mehr sich im Kognitiven fördern und so weiter und so fort. Also es heißt jetzt nicht, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, alle Korridorkinder sollen im Kindergarten bleiben. Aber es gibt sozusagen ja die Struktur eines Hauses, so glaube ich, kann man es ganz gut darstellen, oder Caro?
Ja.
Wo quasi man sich ein bisschen daran orientieren kann, ob ein Kind schulfähig ist oder nicht. Und die Basis, das Fundament sozusagen, die Bodenplatte des Ganzen ist das, was Caro gerade schon angesprochen hat, ist dieses Sozio-Emotionale. Also ohne gefestigt zu sein, ohne Resilienz, ohne sich angeeignete Strategien im Umgang mit Frust, Trauer und so weiter und so fort, Konflikten, bauen quasi bestimmte Säulen auf ein unsicheres Fundament.
Genau, und wenn natürlich, kann man sich vorstellen, wie du schon gesagt hast, wenn das Fundament einfach nicht passt, dann können auch die Säulen, die da oben drauf stehen sollen, nicht wirklich gerade oder gut stehen. Und diese Säulen sind zum einen eben die Motorik, die Kognition, die Sprache und das mathematische Denken. Also das heißt, dass ich in Mathe eine Vorstellung habe von Zahlen, im Zahlenraum von 1 bis 6, dass man, ja, dass man den Würfel sozusagen, also so Würfelaugen zum Beispiel erkennt, dass man einfach zählen kann, natürlich nicht nur bis 6, sondern da schon weiter, aber so eine gewisse Vorstellung von 1 bis 6 sollte eigentlich schon da sein.
Bei mathematischen, da ist mir nur einfach unsere Mengenwahrnehmung einfach, also nicht ja, nur der Zahlenraum, sondern viel, wenig, groß, klein, Raumlage, oben, unten, links, rechts und sowas
auch. Genau, das gehört auch noch zum mathematischen Bereich. Dann eben bei der Sprache, dass das Kind sich ausdrücken kann, dass es einen guten Wortschatz hat, dass es verständlich spricht, dass es sich artikulieren kann, wenn es Fragen eben hat. Fällt dir noch was ein zur Sprache?
Nein, mir fällt es eben auch nur ein, dass es quasi in der Lage ist, verbal Konflikte zu lösen. Ja. Also das war jetzt mir nur eingefallen, ja.
Genau, dann zum kognitiven Bereich zählt natürlich Mathematisches und Sprache natürlich alles, aber dass man einfach sagt, das Kind ist fähig dazu, verschiedene Zusammenhänge zu erkennen.
Arbeitsaufträge umzusetzen zum Beispiel
auch. Genau, ja, und auch diese Zusammenhänge auch zu erklären, dass das Kind einfach erzählen kann, warum das so ist oder Vorstellungen äußert, warum das so sein könnte. Das würde ich jetzt alles so in den kognitiven Bereich mit reinnehmen.
Auch die Arbeitsausdauer, also dass ich nicht sage, ich nach 3 Minuten schon aufhören, nur weil ich es jetzt nicht gleich verstanden habe, sondern dass ich in der Lage bin, mich da quasi ein bisschen durchzubeißen und dann eben Arbeitsaufträge umzusetzen, aber auch, dass ich quasi Verknüpfungen herstellen kann. Gerade so Textaufgaben, das werden viele wissen, dass das ja nicht nur erfordert, dass ich mathematisch gut bin, sondern ich muss quasi das, was ich da liest, das muss ich verstehen, muss das dann auch umsetzen können. Also da gehören viele Punkte in das Kognitive auch
noch mit rein. Mir fällt noch ein, die Konzentration und das Durchhaltevermögen eben auch, wie du sagst, dass man sich einfach mal auf eine längere Sache auch konzentrieren kann und da nicht abschweift oder es schafft, dass man dann sich wieder zurückbesinnt auf die Aufgabe.
Ja. Und motorisch natürlich, dass ich es schaffe, dass ich einfach einmal sitzen bleiben kann, also dass ich eine gewisse Grundspannung in meinem Körper habe, dass ich sitzen kann, dass ich die Feinmotorik habe, dass ich quasi nicht einen zu großen Druck auf den Stift habe, dass ich eine gute Stifthaltung habe, dass ich nicht durch diese Stifthaltung eine massive Nackenverspannung kriege, dass ich einen gewissen Umgang mit der Schere habe. Und das sind halt alles Dinge, die wir normalerweise auf ganz spielerische und alltägliche Weise im Kindergarten mit den Kindern halt in Anführungszeichen trainieren werden. Und nicht, dass das die Eltern daheim jetzt momentan nicht deren, aber es ist natürlich in der Gemeinschaft, wenn alle zum Beispiel basteln oder wenn alle malen, ist es natürlich viel einfacher, ein Kind zu motivieren, das sonst vielleicht nicht so viel Lust drauf hat, wie wenn man jetzt allein daheim hockt.
Ja, und wenn diese Säulen alle passen, dann kann man eben das Dach drauf bauen und das ist das Dach der Schulfähigkeit. Also, dass man dann oben auf, on top, sage ich jetzt mal, sagen kann, wenn da der Großteil, es muss ja nicht immer alles erfüllt sein, sage ich jetzt mal, aber ein Großteil der Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, wenn sie jetzt zu Hause sitzt und euch überlegt, ach, ich habe so ein Korridorkind und euch überlegt, wie mache ich es denn ab September, dann sind das schon einige Dinge, die ihr euch, an denen ihr euch orientieren könnt.
Was wir jetzt fast vergessen haben, ist die phonologische Bewusstheit. Also die gehört auch noch in das kognitive, sprachliche ein bisschen so mit ein, dass ein Kind nicht nur seinen Namen schreiben kann, sondern dass vielleicht auch schon erkennt, welche Buchstaben sind denn in meinem Namen drin und mit welchem fangt er den O und mit welchem hört er auf und dass man zum Beispiel weiß, dass Banane und Apfel und Erdbeeren und sowas, das gehört halt zum Obst und Gurke und Salat ist eher Gemüse. Also so eine Begriffsbildungen quasi, so Sammelbegriffe, dass die das auch schon im Bewusstsein haben.
Da sagst du auch eine Sache, die ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass man, wenn man den Kindern die Buchstaben, sag ich jetzt mal, so ein bisschen beibringt, wenn das Kind zum Beispiel fragt, hey, was ist das für ein Buchstabe, dass man ihnen dann sagt, dass es kein K ist zum Beispiel, sondern dass es das K ist. Weil für die Kinder das in der Schule dann ganz schwierig ist, dass K, dass es nicht eine Kombination aus K und A ist, sondern dass es der Einzelbuchstabe K ist, der geschrieben werden muss. Und das wird ja mal in den meisten Kindergärten, glaube ich, also ich muss jetzt gerade überlegen, aber ich glaube, ich kenne keinen Kindergarten hier in der Nähe oder da, wo ich gearbeitet habe, in dem das nicht gemacht wird. Das ist dieses Würzburger Lernprogramm, das Hören, Lauschen, Lernen. Es wird wahrscheinlich nicht immer so hundertprozentig durchgeführt, wie es jetzt da in diesen Büchern steht, aber es werden Teile rausgenommen und die finde ich immer ganz, ganz wichtig und da kann man den Kindern schon ganz eine ganz gute Grundlage fürs Lesen lernen und Schreiben lernen mitgeben.
Was uns auch noch ganz wichtig ist, halt mit auf den Weg zu geben, ist, dass es in unseren Augen der falsche Weg ist oder ein weniger geeigneter Weg ist, zum sagen, ja, aber mein Kind will in die Schule, weil ganz viele Freunde vielleicht in die Schule gingen oder weil es will einen Schulranzen und es will eine Schultüte. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass diese Entscheidung ist, die dürfen die Kinder nicht treffen, weil das übersteigt einfach voll ihren Entscheidungshorizont. Ein Kind kann in dem Alter einfach nur nicht diese volle Tragweite abschätzen, was es heißt, in die Schule zu gehen. Und wir haben da zum Beispiel auch noch aus dem Internet was rausgefunden. Da ist ein amerikanischer Schulpsychologe ist das und der hat quasi auch zur Schulfähigkeit noch gesagt, dass man verschiedene Facetten eben im Emotionalen sich bei seinem Kind anschauen soll. Und zwar einmal, hat mein Kind genug Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht? Also ist es quasi in der Lage, von sich selbst zu denken, ich schaffe das, ich kann das, ich habe das erreicht. Ist mein Kind neugierig genug, wo es quasi Dinge im Schulalltag angeht? Also nicht nur, oh, da krabbelt ein Marienkäfer oder oh, wenn ich schaukel, komme ich hoch hinaus, sondern eben auch zum Song, ich will gerne mehr im Zahlenbereich wissen, ich will gerne mehr schreiben können, ich will mehr Wissen mir aneignen, dass ein paar Buchstaben Wörter ergeben und Wörter einen Satz ergeben. Also ist da grundsätzlich die Neugierde da? Ist mein Kind auch zielstrebig genug oder ist es so ein Kind, das wo vieles anfängt, aber eigentlich nichts wirklich fertig machen kann, weil es vielleicht nur sehr lustbetont ist? Und was da auch drin steht, ist zum Beispiel die Selbstkontrolle. Also dass ein Kind auch in der Lage ist, eigene Bedürfnisse einmal nach hinten zu stellen oder das Bedürfnis nach Spielen, Laufen und Ähnliches, zum Beispiel auch das Bieseln gehen, weil ihr einfach sagt, jetzt gerade ist was anderes wichtiger oder präsenter.
Es gibt aber natürlich auch Kinder, die genau das alles noch nicht können, das du gerade gesagt hast. Also die halt einfach noch so total verspielt sind, die noch ja lieber in der Bauecke spielen, als dass sie sich am Tisch mit irgendwelchen ja Würfelspielen beschäftigen, um einfach da nochmal einen anderen Input zu kriegen. Und für diese Kinder ist es dann oft besser, dass man sagt, okay, man gibt ihnen das Jahr nochmal oder man schaut eben auf die, dass man dann auf die Rückstellung, also dass man dann sich um eine Rückstellung Gedanken macht.
Und da ist natürlich ja so, das ist ganz wichtig zu wissen, und da legen sehr, sehr viele Rektorinnen und Rektoren Wert drauf. Eine Rückstellung kann ausschließlich durch die Rektorin oder den Rektor einer Schule erfolgen. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass die das quasi ganz, was ich nicht, nach eigener Lust und Laune entscheiden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich hat oder einen ganz schweren emotionalen Schicksalsschlag erlitten hat, dann gibt es ja wohl die Möglichkeit, zum Beispiel durch ein Gutachten oder eine Stellungnahme vom Kinderarzt und einem Kinder- und Jugendpsychologen. Manchmal wird es auch anerkannt, wenn wir so einen Ist-Stand beschreiben, aber da muss man natürlich sagen, das ist so ein bisschen verpönt in den Schulen, also man mag meistens von uns nichts wissen, das ist auch klar, so ein kleiner Kritikpunkt, den ich äußern möchte, weil wir kennen die Kinder ja kaum länger als wie 3 Jahre, da kann man kaum irgendwas beurteilen. Na, zurück zum Thema. Eine Zurückstellung ist natürlich schwieriger, wie den Korridor zu nutzen, ist aber, wenn es Gründe dafür gibt, absolut möglich.
Was aber da auch wichtig ist und was mir da immer ganz wichtig war, vor allem in der Zeit, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, ist, dass in diesem Jahr ja schon was passieren muss. Also das heißt nicht, ich stelle mein Kind zurück, weil ich jetzt nicht will, dass mein Kind mit gerade 6 in die Schule kommt. Ich stelle mich da auf die Hinterfüße und diskutiere da alles tot, sage ich jetzt mal, und mache allen riesigen Stress, sei es den Erzieherinnen, sei es mir selber, sei es meinem Kind oder auch der Schule. Und in diesem Jahr passiert dann nichts. Also das ist schon für mich eine Sache, die dann, wenn eine Rückstellung da ist, das heißt, das Jahr ist dafür da, um gewisse Dinge wieder, oder nicht wieder, sondern gewisse Dinge aufzuarbeiten. Das heißt, sei es in der Sprache, sei es eben im sozial-emotionalen Bereich. Und dann kann es halt schon auch sein, dass es zusätzliche Förderung bedarf in diesem Jahr.
Ja, und wir meinen da zum Beispiel Logopädie, Ergo, Heilpädagogik oder ähnliches. Und da verstehe ich aber auch jede Rektorin, die sagt, ja nur, weil du deinem Kind das schenken magst. Da gibt es ja dann auch so die typischen Helikoptereltern, bei denen das vielleicht einfach auch fehl am Platz ist, wenn man sagt, doch, dein Kind schafft es und braucht es vielleicht sogar auch. Und dann ist uns vorher noch eingefallen, dass wir das ganz kurz anschneiden wollen, dass es ja verschiedene Schulformen gibt, beziehungsweise also Übergangsklassen, wie die fast gesagt, ja. Übergangsgruppen zwischen Kindergarten und Schule. Und das ist was man eigentlich nächste Woche im Podcast ein bisschen noch genauer darstellen wollen. Das sind die verschiedenen Schulformen und Übergangsgruppen quasi, die es in Bayern gibt. Was uns so ganz wichtig ist, weil wir es vorher halt eben ein paar Mal erwähnt haben, ist es kein Kind schulfähig, nur weil es gut am Tisch spielen kann. Also das heißt jetzt nicht, dass ein Kind, weil es schafft, 5 Runden Uno oder 10 Runden Mensch ärgere dich nicht zum Spulen oder ein Puzzle mit 100 Teilen schafft, schulfähig ist. Es ist wirklich diese Gesamtheit des Hauses, die wir euch vorher verzeiht haben, die das ausmacht. Und wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr sagt, boah, ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob mein Kind diese Kriterien so erfüllt und ob ich meinem Kind da so viel Gutes tue, dann scheut euch bitte nicht, fragt den Kinder an, fragt die Erzieherinnen und Erzieher, fragt vielleicht auch andere Leute, die euer Kind gut kennen und auch schon Erfahrungen haben, weil sie Kinder schon in der Schule haben, was sie euch einfach raten werden. Glaubt es nicht, dass das irgendwie eine Schwäche ist, nicht zu wissen, was ich mit meinem Kind mache, gerade wenn es das erste ist, das ich in die Schule gebe. Es gibt zum Beispiel auch, ich weiß jetzt in Freising von der Caritas, so eine Schulberatungsstelle, wo ich mich hinwenden kann, die einmal aktuell gut übers Telefon Auskunft geben. Denkt einfach dran, es ist der Grundstein in der ersten Klasse für die komplette Schullaufbahn, die euer Kind quasi durchleben wird. Und wenn dieser erste Stein schon nicht richtig sitzt, wenn der schon wackelt, dann ist es wahnsinnig schwer, diese Pyramide nach oben hin aufzubauen.
Ja, und ein Punkt, der mir noch einfällt, ist, wir hatten ihn, glaube ich, vorher kurz, ist der Punkt Langeweile. Ganz viele Kinder äußern ja im Kindergarten, ach, es ist so langweilig. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder auch mal lernen, mit Langeweile umzugehen. Und aus Langeweile etwas entstehen zu lassen. Sei es ein Spiel, sei es ein Tischspiel, dass sie sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden und spiele mit dem. Sei es, ich entwickle ein Rollenspiel oder ich schau, dass ich mich irgendwie selbstständig beschäftige. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, wo man sagt, wenn die Kinder es schaffen, selber aus dieser Langeweile irgendwas Kreatives oder irgendwas entstehen zu lassen, dann ist es für mich auch ein Zeichen zu sagen, okay, ja, das Kind ist schulfähig.
Was uns jetzt gerade noch eingefallen ist, wir hätten es fast vergessen, obwohl wir es uns so groß aufgeschrieben haben, ist der lebenspraktische Bereich. Natürlich neben all den anderen Säulen ist es einfach auch ganz existenziell, dass wenn mein Kind in die Schule geht, dass es weiß. Wenn es kalt draußen ist, brauche ich eine Jacke. Kann mein Kind die Jacke selber schließen oder braucht es mit fast 6 Jahren immer noch Hilfe? Kann mein Kind seine Schuhe richtig rumozeln? Kann es vielleicht, wenn ich Bindeschuhe habe, die Schuhe auch selber binden? Eine Lehrkraft mit 25 oder mehr Schülern in der Klasse kann nicht jedem die Schuhe binden. Kann mein Kind seine Federmappe gescheit ein? Sei Brotzeitbox wieder zumachen und die Flasche schließen, weil ich sonst die ganze Sauerei im Schulranzen habe. Ist es in der Lage, wenn ich mich beim Bus anstelle und ich verpasse mal den Bus, dass ich mir Hilfe suche? Oder steht mein Kind dann da und dreht sich schreiend im Kreis und weint, weil es überhaupt keine Strategie hat, was tun, wenn? Also dieser lebenspraktische Bereich, zu dem natürlich noch viel mehr gehört, der ist uns auch noch ganz wichtig.
Ja, da gehört dann oft, wird oft der Vergleich gebracht mit dem Sonntagsfrühstück.
Oh, jetzt kriege ich Hunger.
Und zwar, wenn das Sonntagsfrühstück klappt, dann ist das Kind schulreif. Also da gehören dann so Sachen dazu wie, hat das Kind eine Mengenvorstellung? Das heißt, es weiß, wie viele Leute in dem Haushalt mitwohnen, die dann auch mit frühstücken. Es kann die Teller richtig hinstellen und die Mama sortiert es nicht nachher nochmal um. Und man kann sich mit dem Kind während dem Frühstück unterhalten. Also das ist so grob umrissen. Was noch dazu gehört ist, kann das Kind stillsitzen? Kann es auch warten, wenn es mal nicht gleich die Butter bekommt? Kann sich sein Trinken selber schon einschenken? Und alles solche Sachen, da kann man mal so ein bisschen überlegen, überlegen und reflektieren, wie läuft denn das Frühstück bei uns ab? Klappt da schon vieles oder sind da noch ein paar Punkte, wo man noch dran arbeiten kann?
Was mir gerade zum Sonntagsfrühstück einfach, Caro, ist zum Beispiel auch, ist mein Kind in der Lage, wenn ich ihm 5 Euro in die Hand gebe und zum Bäcker eine schicke und vielleicht draußen vor der Türe warte, ist mein Kind schon in der Lage, beim Bäcker drin zu sagen, ich brauche 5 Semmeln und 5 Brezen und keine Ahnung, vielleicht nur 5 Quarkbällchen als Nachspeise, weil das hat ja in dieser Handlung, ich gehe rein zum Bäcker und kaufe das, stecken ja ganz, ganz, ganz viele Sachen drin, die wir jetzt gerade aufgezählt haben.
Wahnsinnig viele, ja.
Natürlich muss das Kind jetzt mit 5 oder 6 Jahren nicht nachrechnen können, ob das Rückgeld stimmt. Da vertrauen wir jetzt mal auf unsere guten Bäckereifachverkäuferinnen und Verkäufer. Aber das ist zum Beispiel auch so, ähnlich mit dem Sonntagsfrühstück, also ein Werdegang eines Schulkindes.
Ja, also ihr seht schon, es ist ein riesen, riesen komplexes Thema, ob das Kind schulreif ist oder nicht. Wie die Anna vorher schon gesagt hat, wenn ihr euch unsicher seid, holt euch Hilfe. Es gibt tatsächlich einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich bin immer der Meinung, am wichtigsten sind schon auch die Erzieher, weil halt das Kind halt auch einfach ganz, ganz lange sehen und da auch einen guten Blick drauf haben.
Schaut auch auf unsere Instagram-Seiten in die nächsten Tage. Wir werden auch einen kleinen Beitrag und eine Story machen zu dem Thema, wo wir einfach auch nochmal die Kriterien so ein bisschen aufzeigen, dass man es nochmal schön nachlesen kann, weil jetzt ist ja doch manches ganz schnell genannt worden und sich den Podcast dann 2-3 Mal übersteigt, vielleicht auch die zeitliche Spanne, die man so im Alltag hat. Aber schaut euch das einfach an, kommentiert es auch gern. Ihr könnt uns auch gern Fragen stellen. Also wir sind nur jederzeit bereit, euch ja Fragen zu beantworten, soweit wir das können, was man quasi so von außen über ein Kind sagen kann. Und in dem Sinne, dann ich sagen, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!
Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich denke, wir haben schon genug Werbung jetzt gemacht, indem wir gesagt haben, dass wir euch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und dann wünsche ich jetzt euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Und pfiat euch!